Letzte Woche gab es hier eine Möglichkeit für einen guten Zweck, sich den Bauch vollzuschlagen. Und da ist so viel Geld zusammengekommen, dass alle Kinder, die das betrifft, und zwar haben wir eine Arbeit unter Migranten und Flüchtlingen, und wir hatten dort in diesem Team einige, gesagt haben, wir möchten gerne, dass die auf eine Freizeit gehen können, diese Kinder, ich glaube 6 Kinder, und dass genügend Geld zusammenkommt, dass alle 6 Kinder an dieser Freizeit im Haus Maranatha teilnehmen können. Und dafür möchte ich euch ganz herzlich Danke sagen, das ist total cool. Das ist echt genial. Wir wollen ja Ende der Ferienzeit wieder über heiße Fragen nachdenken. Ich habe da mal wieder die heißer Sommer, heiße Fragen, nur jetzt 2017. Wir sind ja so in einer Zeit, wo wir gedacht haben, auch im Predigtvorbereitungsteam, also Jürgen und ich bereiten das vor, und haben gedacht, ja, wir möchten gerne so abgeschlossene Themen haben, aber es soll ja schon irgendwie ein roter Faden da sein. Und haben wir gedacht, wir haben mal so den Aspekt, so in Richtung auf die Bundestagswahl, da mal so auch auf ein paar Themen zu schauen, die da spannend sein können. Weil ja viele Menschen denken, auch gerade Christen, die reden immer nur vom lieben Gott, und Jesus redet nur vom lieben Gott. Und nach dem Motto, Jesus hatte nur ein theologisches Anliegen, das war alles. Also er wollte uns mit Gott in Kontakt bringen. Und ich glaube, dass die Leute, die denken, Jesus wollte, hatte keine anderen und weiteren Ansprüche, dass die etwas zu kurz greifen. Einige sagen ja, Jesus war kein Sozialreformer und so weiter und so fort. Aber dann ist es einfach nur was für persönlich erweckte Menschen, die etwas in ihrem Herzen erleben, und das hat gar keine Auswirkung. Aber wir erleben in der Kirchengeschichte, und wir können Kirchengeschichte beginnen mit der Apostelgeschichte, das Evangelium hat eine Kraft, eine Gesellschaft zu verändern. Wer da gleich noch drauf eingehen? Heinrich Heine hat ja mal gesagt, das Christentum ist das Eierpopeia vom Himmel. Da geht es nur um den Himmel, um das Jenseits. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns vor Augen führen und auch die Menschen, mit denen wir in Kontakt treten, sagen, nein, das ist nicht nur für das Jenseits, eine Jenseitsvertröstung. So ähnlich wie Karl Marx, der gesagt hat, Religion ist Opium fürs Volk. So nach dem Motto, man kann das Arbeitervolk dumm halten und klein halten, damit sie mir auf den Himmel vertrösten. Und das reicht dann schön. Und ich sage, ich glaube, Jesus hat ein anderes Anliegen gehabt, nämlich unser Hier und Jetzt zu bestimmen. Darauf kommt es an, und ich wünsche mir und Jürgen und ich wünschen uns gemeinsam mit den Ältesten, dass wir in diesen nächsten Wochen diese Themen wirklich auf diese Weise auch vor Augen führen, dass Christsein Auswirkungen hat auf das Hier und Jetzt, dass es Auswirkungen hat auf meine Entscheidung. Und wir wollen die Menschen mit Jesus im Hier und Jetzt in Kontakt bringen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, diese alte Frage, die wir immer wieder auch schon in den letzten Jahren auf die eine oder andere Weise malträtiert haben, was würde denn Jesus eigentlich tun? Was würde Jesus zu dieser Situation sagen? Und dass wir als Christen uns diese Fragen vor Augen stellen und sagen, was würde ich denn tun, wenn ich den Anspruch habe, ich bin nicht einfach nur Christ auf dem Papier. Wir leben in einem Land, wo viele Leute sagen würden, sie sind Christen. Und wenn man sich dann die Frage stellt, was bedeutet es denn, ein Christ zu sein, würden sie sagen, ja, ich bin doch ein Mitglied in einer Kirche, meistens in den großen Volkskirchen. Aber das gibt es auch in den Freikirchen, dass einige sagen, ja, ich habe doch eine Mitgliedschaft dort in diesem Club. Aber Christ sein bedeutet, jemandem hinterherzugehen. Christ sein bedeutet, Jünger Jesu zu sein. Und Jünger Jesu sind diejenigen, die sich entschlossen haben, Jesus als Herrn anzuerkennen. Jesus ist in diese Welt gekommen und hat das Reich Gottes verkündigt. Er hat gesagt, ich lade euch ein, unter meine Herrschaft zu kommen. Das bedeutet, dass ich meine Schuld und meine Sünde und meine Rechte bei dir abgebe, Gott, und dass du mich gebrauchen darfst zur Ehre deines Namens. Darauf kommt es an. Dazu sind wir berufen. Wir sind berufen, erst einmal vor Gott zu sein. Dazu hat Gott uns geschaffen. Wenn du dir die Frage stellst, warum lebe ich eigentlich? Dann würde ich sagen, von einem christlichen Standpunkt aus, du bist geschaffen, um Gott zu verherrlichen, um Gott anzubeten. Und aus dieser Beziehung heraus, dass dein Herz gefüllt wird mit Liebe von deinem Vater im Himmel, der dich gewollt und gemacht hat, gehst du hinein und veränderst diese Welt. Konfrontierst das Böse in der Kraft Gottes. Das ist unsere Berufung, die wir haben. Was würde Jesus also heute tun in Deutschland? Was würde er tun angesichts unserer politischen Herausforderungen? Würde Jesus auch in den Chor mit einstimmen und singen, das Boot ist voll, wir müssen die Mauern zumachen? Würde er sagen, wir brauchen Obergrenzen? Was würde er sagen zu Menschenrechten in unserem Land? Was würde er sagen zu Umweltpolitik, zu unserem Konsum, zu unserem Steuersystem? Wie würde Jesus über innere Sicherheit in unserem Land denken? Über die Terrorgefahr, die uns alle betrifft? Das sind Fragen, über die wir nachdenken wollen. Heute möchte ich mit euch die Frage bedenken, wie würde Jesus wählen? Wie würde denn Jesus wählen? Könnt ihr euch so vorstellen, Jesus geht im September an die Wahlurne, hat so diesen Zettel dabei und muss sein Kreuzchen machen. Wie würde Jesus über unser politisches System denken? Ich habe eine Karikatur gesehen, die ich aus urheberrechtlichen Gründen hier nicht zeigen darf. Und zwar ist da ein Jesus, der das C aus der CSU rausgenommen hat. Und dann steht da so ein Bazi davor und sagt, ja, warum machst du denn das? Jetzt mal auf Deutsch, ne? Da steht dann bayerisch. Und Jesus sagt dann mit dem C unterm Arm, das ist Urheberrechtsverletzung. Also die Karikatur soll sagen, liebe CSU in Bayern, einige Punkte, die ihr da auf eurer Agenda habt, haben mit dem Jesus, der bei euch im Namen drin steht, nichts mehr zu tun. Das wäre doch schön, wenn ich euch jetzt heute eine tolle Wahlempfehlung aussprechen könnte, wie ihr doch alle im September wählen könnt. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das werde ich garantiert nicht tun. In Amerika gab es zum Beispiel von der Kanzel einige Wahlempfehlungen. Da haben sich viele evangelikale Christen ganz klar positioniert für Donald Trump. Und ich will nicht an dieser Stelle zu seiner Politik oder irgendetwas sagen, ich werde mich hüten, jetzt mich zu Amerika zu äußern, aber die Messias-Erwartungen, die einige Menschen in diesen Menschen gelegt haben, die haben mich schon erschrocken. Wo ich denke, das ist der Leiter eures Landes, das ist nicht Jesus. Und da möchte ich doch ein Fragezeichen haben und mir die Frage stellen, was ist eigentlich unser Fundament? Und wenn wir zur Wahlurne gehen, was sind unsere inneren Hoffnungen, was sind unsere inneren Ausrichtungen? Und es wäre doch so schön, wenn wir so richtig christlich wählen könnten. Und ich möchte, dass wir uns vor Augen halten, dass natürlich in der Bibel keine Wahlempfehlung für unser deutsches Parteiensystem zu finden ist, aber Jesus ist auch in diese Konflikte mit hineingekommen, in der Zeit bei sich damals. Und es geht mir darum, dass wir als Christen nicht einfach eine fromme Gebrauchsanweisung für unser religiöses Eigenleben brauchen, sondern Christsein sich im Alltag auswirkt und dass ich mit offenen Augen durch die Gegend gehe und dann auch meine Entscheidung an der Wahlurne treffen kann, dass ich in eine gewisse gesunde Distanz komme, dass ich mich nicht von den Hoffnungen, die dort teilweise mir gemacht werden, überrollen lasse. Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir uns die Frage stellen, wo suchen wir Orientierung? Dass wir nicht im politischen System unser Heil suchen, sondern dass wir eben ein anderes Fundament haben, als Christen haben. Wie gesagt, Jesus hat uns das Reich Gottes verkündigt. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte, in der Jesus vor solchen Parteizugehörigkeiten eine Entscheidung treffen muss. Und zwar im Markus-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 13 bis 17. Danach schickten sie einige Pharisäer und Anhänger des Herodes zu Jesus. Sie hofften, Jesus mit seinen eigenen Worten in eine Falle locken zu können, damit sie ihn verhaften könnten. Lehrer, sagten sie, wir wissen, wie ehrlich und wahrhaftig du bist. Du lässt dich nicht beeinflussen und bevorzugst niemanden. Du lehrst die Wege Gottes und was du sagst, ist wahr. Nun sage uns, ist es richtig, an den Kaiser Steuern zu zahlen? Auf dieser Folie können das unsere Freunde aus Amerika, Afrika und Iran noch mal nachlesen. Das passte nicht auf eine Seite. Ich habe mir überlegt, dass ihr das da mal kurz mitlesen könnt. Dann Vers 15. Die Leute fragen also weiter, sollen wir sie bezahlen oder nicht, diese Steuer? Jesus durchschaute ihre Scheinheiligkeit und sagte, wen wollt ihr mit euren Fangfragen überlisten? Zeigt mir eine römische Münze und ich werde es euch sagen. Vers 16, als sie ihm eine reichten, fragte er, wessen Bild und Titel ist hier eingeprägt? Bild und Titel des Kaisers, antworteten sie. Nun, sagte Jesus, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Diese Antwort verwunderte sie alle. Hier haben wir also zwei Parteien vor Jesus stehen. Und wir können aus der Geschichte wissen, da stand eine dritte Partei im Hintergrund, die hat sich noch verdeckt gehalten. Da stehen also auf der einen Seite die Pharisäer und die Anhänger von Herodes, dem König Herodes, der jüdische König der damaligen Zeit, der mit Rom in einem paktiert hat, also die Herrscherfamilie. Und im Hintergrund standen die Zeloten. Die standen, haben sich nicht öffentlich gesagt. Das war eine Untergrund-Terrororganisation, die die Parole hatte, Israel oder Juda den Juden und alle Römer raus und den Tempel nur für uns. Und wir werden das notfalls mit Gewalt durchsetzen. Der Aufstand in Israel 70 nach Christus, der ist maßgeblich von dieser Einheit auch verursacht worden mit. Also die Frage ist, Jesus, auf welcher Seite stellst du dich denn? Mit der Frage nach dieser Kopfsteuer war die Frage zugleich, wie stellst du dich zu diesem Unterdrückersystem, Jesus? Wie sollen wir es mit der Steuer für den römischen Kaiser halten? Bist du national-konservativ, könnte man fragen, so wie die Pharisäer, die gesagt haben, okay, solange wie die Römer hier noch das Sagen haben, sollen sie ihre Steuern bekommen. Aber wenn eines Tages der Messias kommt, dann wird es hier keine Steuer mehr geben und dieser verhasste Unterdrückersystem wird auch beendet werden. Also sie waren konservativ, aber dann gab es diese Ultranationalisten, die Zeloten, wie ich gerade schon angedeutet habe. Die wollten am liebsten die Römer rauswerfen und natürlich keine Steuern zahlen. Das war ein Affront für den Römer im Tempel Steuern einzuziehen. Und auf der anderen Seite waren die Herodianer, also diejenigen, die mit Rom einen Pakt hatten, die quasi unter der Knute Roms lebten, aber das den Druck weitergaben und die da richtig gut von gelebt haben. Und die natürlich ein Interesse daran hatten, dass die Steuer schön fleißig weiterbezahlt wird. Was ist denn jetzt Jesus? Auf welche Seite stellst du dich denn jetzt? Das sollte eine Falle sein. Das war keine nette, freundliche Frage, die sie ihm gestellt haben. Wenn Jesus sagte, dass die Steuern an Rom okay sind, dann musste er befürchten, dass die Leute aus dem Hintergrund kommen, die Zeloten, und ihn angreifen. Die Zeloten haben nämlich Terroranschläge auf römische Besatzungssoldaten gemacht und auf Beamte, die mit Rom paktiert haben. Also wenn er sich für die Steuer entscheidet, dann war klar, dass es viele Leute, die ziemlich brutal werden können, sich gegen ihn stellen. Und wenn Jesus sagt, dass die Steuer nicht okay ist, dann hätte er doch den Herodianern und damit auch Rom ein Recht gegeben, dass sie ihn angreifen und dass sie ihn in Frage stellen und auch ihn kreuzigen. Als Aufrührer, jemand, der sich gegen Rom stellt. Und Jesus sagt dann, holt mir eine Münze mal her. Zeig mir mal diese Münze. Was steht denn drauf? Und da war das Bild drauf, zu der damaligen Zeit, ein Silberdenar von dem Kaiser Tiberius. Da stand drauf, also auf der einen Seite war der Kaiserkopf und da stand drauf Tiberius Caesar Augustus, Sohn des göttlichen Augustus. Also auch hier ein Anspruch, Gottes Sohn zu sein. Und auf der anderen Seite war das Abbild der Mutter von ihm, die in einer Gottfigur dargestellt war. Und dann heißt es dort in der Prägung Pontifex Maximus, höchster Priester. Und das ist doch schon eine Ironie, dass sie ihm Jesus diese Münze geben und Jesus die in die Hand hält. Der wahre Sohn Gottes hat diese Münze in der Hand. Von diesem komischen Typen da in Rom, der wirklich der hohe Priester ist. Der Mann in Rom kann uns nicht vor Gott vertreten, das wussten die Leute damals auch. Haben aber fleißig mitgemacht. Aber hier steht Jesus Christus, von dem der Hebräerbrief sagt, er ist der hohe Priester. Er ist in der Lage, uns in der Gegenwart Gottes zu vertreten. Er tritt für uns ein im Gebet. Das ist schon Ironie, die in dieser Geschichte ein wenig durchblitzt. Und dann seine Antwort, gebt dem Kaiser das, was dem Kaiser gehört, und Gott das, was Gott gehört. Er unterscheidet hier die Bereiche weltliche Macht und die Bereiche Gottes. Sie sind unterschiedlich, aber sie sind nicht komplett voneinander getrennt. Was hat eigentlich der Kaiser genau für ein Anrecht? Was gehört denn dem Kaiser und was gehört Gott? In der Antwort wird deutlich, dass Jesus sagt, der Kaiser soll doch seine Steuern bekommen. Und damit lehnt er die Lehre von den Zeloten ab. Diese ultra frommen Juden. Weil auf dieser Münze das Abbild des Kaisers steht. Und Gott soll bekommen, was Gott gehört. Und wo ist das Bild Gottes denn drauf? Was? Wo hat Gott sein Bild reingeprägt? Schau mal nach links und rechts. Gott hat uns Menschen nach seinem Ebenbild gemacht. Und wir Menschen gehören Gott. Und wir dürfen in einer freien Entscheidung ihm gegenüber eine Antwort geben. Als freie Menschen macht Gott uns fähig, ihm zu begegnen und sagen, ja Gott, ich will dir gehören. Das ist das, was wirklich uns Hoffnung gibt und Fundament gibt. Ja, der Kaiser darf verlangen, darf Steuern verlangen, Abgaben und Respekt. Das Christentum ist nicht eine generelle Staatsfeindlichkeit nachzusagen und wo wir dann voller Respektlosigkeit der staatlichen Obrigkeit gegenüber begegnen und meinen, wir sind auf christlicher Seite. Auf gar keinen Fall. Wir wollen die staatliche Ordnung ehren und respektieren und auch Steuern zahlen. Jesus stellt sich also nicht auf die eine Seite oder auf die andere Seite und sagt, das ist meine Partei, die wähle ich. Sondern er sagt, das ist der Bereich Gottes und das ist der Bereich des Staates. Kirche und Staat sind grundsätzliche verschiedene Größen. Und es ist nicht okay, die Kirche darf den Staat nicht zum Werkzeug machen. So wie es zum Beispiel die Zeloten sicherlich gerne getan hätten. Und wie es in der Kirchengeschichte auch einige Leute versucht haben. Das sind christliche Horrorstaaten geworden. Wo man, wenn man ein bisschen anders denkt als die frommen Leute da oben, nicht mehr viel zu lachen hatte. Meistens einen Kopf kürzer gemacht worden ist oder vielleicht sogar gesteinigt worden ist. In so einem Land möchte ich auch nicht leben, wo einige ultrafromme Christen das Sagen haben. Und ich nur so glauben kann, wie die es meinen. Und die Auslegung von ihnen ist nur richtig. Das wäre der Horror. Und es ist nicht okay, dass der Staat die Kirche vereinnahmt. Das ist auch der Grund, warum ich garantiert hier keine Wahlempfehlung abgeben werde. Staat und Kirche müssen getrennt sein. Das macht Jesus hier deutlich. Ein Staat kann Ordnungen und Gesetze erlassen und damit einen Ordnungsrahmen herstellen, in dem wir leben können. Er kann Polizei und Justiz ausstatten, dass sie Recht und Gerechtigkeit herstellen können. Aber der Staat kann den Menschen nicht verändern. Wenn wir in die Apostelgeschichte reinschauen, ich habe das vorhin angedeutet, da gibt es eine Situation, wo der Geist Gottes in die Gemeinde hineingekommen ist an Pfingsten und die Auswirkung die war, dass die christliche Kirche sofort das Geld zusammengelegt hat und das den Armen gegeben hat. Und da sprechen wir manchmal vom christlichen Kommunismus. Das ist ein Problem meines Erachtens, weil Kommunismus eine andere Ideologie ist. Hier sind veränderte Menschen, veränderte Herzen, die auf einmal ihr Portemonnaie aufmachen und gerne geben. Wenn du sagst, du musst aber bitte deinen Besitz abgeben und sonst komme ich und stecke dich ins Gefängnis, wenn du dann nicht so rot denkst, wie ich bin, dann haben wir ein Problem. Hier sind veränderte Menschen und das ist die Hoffnung des Evangeliums. Dass Menschen da sind, die ihr Herz Gott gegeben haben und die eine Ehrfurcht vor Gott haben und dann in der Ebene der Sichtbaren vor Gott ihren Dienst tun. Der Staat kann ein Gesundheitssystem erhalten und ordnen, aber er kann nicht dafür sorgen, dass wir wirklich lebendig sind. Das kann Gott tun. Der Staat kann das Böse in seine Grenzen weisen und dazu auch notfalls Gewalt anwenden. Wir werden dann in den nächsten Wochen darüber nachdenken. Paulus deutet das im Römerbrief an. Aber als Kirche, als Gemeinde Jesu predigen wir die frohe Botschaft, Umkehr von den bösen Werken, eine freiwillige Bekehrung und eine Erneuerung des Herzens. Und damit kämpfen wir gegen das Böse. Wir kämpfen gegen das Böse nicht mit den Gewalt, mit den Möglichkeiten, die der Staat hat, sondern wir kämpfen mit den Waffen Glaube, Hoffnung und Liebe. Dass Menschen sich rufen lassen in die Gegenwart Gottes. Und dass sie sagen, Gott, hier ist mein Herz und da ist so viel Böses drin. Gib mir ein neues Herz. Gib mir dein Herz, Gott. Und dass sich dadurch Familien verändern, dass sich dadurch politisch in unserem Land etwas verändert. In den Schulen und in den Arbeitsplätzen, wo wir unterwegs sind. Das Einzige, was der Staat tun kann, ist gewissermaßen ein Gegenüber zu sein. Dietrich Bonhoeffer deutet das an, wenn er in der Zeit des Nationalsozialismus sagt, die Kirche hat den Staat zu fragen, ob sein Handeln von ihm als legitim staatliches Handeln verantwortet werden kann. Die Kirche ist den Opfern jeder Gesellschaftsordnung in unbedingter Weise verpflichtet, auch wenn sie nicht der christlichen Gemeinde zugehört. Bei den Jesus-Nachfolgern ist es egal, in welche Partei du gehörst. Sogar bei Jesus gab es Leute, die gehörten zu den Zeloten, also zu diesen Eiferern, diesen Untergrundkämpfern. Lukas 6 macht es deutlich, wo es heißt, Simon der Zelot war einer von denen, die Jesus nachgefolgt ist. Und auf der anderen Seite sind die Zöllner. Die Zöllner sind die Leute, die die Kohle eingesackt haben für Rom. Und ganz, ganz viel in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Die Geschichte von Zachäus erinnert uns daran. Die hatten überhaupt kein Interesse daran, dass Rom irgendwie Druck macht. Aber bei Jesus sind sie vereint. Folgen ihm gemeinsam. Das ist das, was bei Jesus möglich ist. Und wenn die Kirche, sagt Bonhoeffer, den Staat ein zu viel oder zu wenig an Ordnung und Recht ausüben sieht, kommt sie in die Lage, nicht nur die Opfer unter dem Rad zu verbinden, sondern dem Rad selbst in die Speichen zu fallen. Was für ein politisches Wort, was für ein prophetisches Wort. Wenn man sich überlegt, dass Anfang der 30er Jahre Dietrich Bonhoeffer diese Worte gesagt hat und 10 Jahre später im Widerstand gegen Adolf Hitler sein Leben riskiert und letztlich dafür umgekommen ist. Und er war in einem inneren Kampf, dass er damit gekämpft hat. Und ich glaube, keiner von uns kann sich wirklich in diese Lage hineinversetzen. Was ist, wenn ein Staat ein zu viel oder zu wenig an Ordnung und Recht ausübt? Ihr Lieben, ich bin so dankbar, dass wir in Deutschland ein funktionierendes System haben, in dem Recht und Ordnung eingehalten wird. Zum großen Teil ist es nicht perfekt. Ich erwarte kein Heil und keine Erlösung von unserem deutschen Staat. Aber ich glaube, wir dürfen Gott jeden Tag danken, dass Gott uns nach den Krisen des Nationalsozialismus so viel Gnade geschenkt hat, dass wir in diesem Land unter diesen Umständen wieder leben dürfen. Wie verhält es sich denn dann ganz praktisch? Was können wir als Christen jetzt tun? Wenn wir uns vor Augen führen, dass Paulus später und hier Jesus die Abgaben legitimiert, ist es also etwas, wo wir sagen, okay, das ist also eine christliche Staatsbürgerpflicht, auch die Steuern zu zahlen und Respekt gegenüber Staatsbeamten zu haben. Das gilt aus meiner Sicht für Politiker, das gilt für Polizisten, das gilt auch für Lehrer und Professoren. Ich glaube, einige unter uns sind Lehrer, also wenn ihr euch mal hineinversetzt, ihr vertretet den Staat. Und ich finde es wichtig, liebe Schülerinnen und Schüler und Studenten, dass ihr diesen Menschen Respekt gegenüber erweist. Ich glaube, dass das eine praktische Konsequenz aus diesen Überlegungen sein kann. Der Respekt gegenüber dem Staat kommt nur dort an die Grenze, wo unser Glaube, unser Beten, unsere Predigen oder unsere Mission vom Staat verhindert werden soll. Das ist die letzte Grenze, wo wir sagen dürfen als Christen, da müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Als Christ haben wir keine Hoffnung in einem politischen System. Und so viele Leute, die uns das auch versuchen zu erklären, ich finde es wichtig, dass wir an der Stelle einen Schritt zurücktreten und machen sagen, diese Hoffnung möchte ich in dich nicht investieren. Ich werde dich fragen, ob du eine gute Arbeit machst. Ich werde dir auf die Finger schauen und werde am Ende in der Wahlkabine ein Kreuz machen. Das ist mein Recht. Aber ich muss nicht übersteigerte Erwartungen, Heilserwartungen in die Politik oder Politiker hineinlegen. Was sollen wir also tun? Wir sollen unsere Hoffnung auf Jesus Christus setzen, auf Gott, der uns begegnet und der uns mit hinein nimmt in diese Frage, gib doch das, was Gott gehört. Dass du ihm quasi dein eigenes Leben verantwortlich übereignen kannst. Das ist nur durch Jesus möglich. Wir brauchen keine Jesus-Christus-Partei, in die wir unsere Hoffnung setzen müssen. Wir hoffen, dass Gott Menschen unter seine Herrschaft bringt, die dann verantwortlich Politik in unserem Land machen. Wenn wir in Systeme oder Menschen übersteigerte Hoffnung haben, dann ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Der amerikanische Theologe Shane Claiborne hat gesagt, wählen zu gehen ist letztlich Schadensbegrenzung. Ich habe die Wahl, wem ich meine Stimme geben darf. Und damit eine kritische Frage auch dort an der Stelle mit meiner Entscheidung deutlich machen kann. Ich habe die Wahl, wofür ich mein Geld ausgebe im Privaten, da werden wir in den nächsten Wochen noch drüber nachdenken, und wie ich mit Menschen weiter umgehe. Aber was wichtig ist, wie unsere Haltung gegenüber dem Staat sich praktisch auch auswirkt im Miteinander. Paulus sagt im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. Ich muss mal kurz ein bisschen Wasser nachfüllen, weil es mir gerade oben rausläuft. Also hier, ja, also. So sollt ihr für die Herrschenden und anderen Menschen in führenden Stellungen beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Also als Christen sind wir gerufen in die Verantwortung für die Menschen in führender Position. Und meine praktische Frage ist, bist du Christ? Hast du letzte Woche für deine Regierung gebetet? Hast du für die Menschen gebetet, die in führender Verantwortung sind? Ich habe mir die Frage gestellt in der Predigtvorbereitung, nein, habe ich nicht. Und ich habe gedacht, ich möchte uns ermutigen, lass uns diesen Text doch mal ernst nehmen. Lass uns für die Menschen beten, fürbitten, segnend und Gutes aussprechen über die Menschen, die den Mumm haben, in unserem Land Verantwortung zu übernehmen, egal ob ich die politisch gut oder nicht gut finde. Sie stellen sich dorthin. Ein Politiker kriegt so viel Gegenwind, so viel irgendwelche blöden Kommentare, muss er von Christen nicht auch noch bekommen. Wir dürfen kritisch bleiben, ja klar. Wir können auch nicht alle Parteien gleichzeitig wählen, auch das wäre eine ungültige Wahl. In 2. Mose 22, Vers 27 heißt es, ihr sollt Gott nicht lästern und eine führende Persönlichkeit eures Volkes nicht verfluchen. Ihr Lieben, ich habe mir wieder vorgenommen, das ganz konsequent durchzuhalten. Ich gestehe, dass ich da hier und da manchmal auch Sprüche über Politiker gemacht habe und gemerkt habe, hier hat mich Gottes Wort entlarvt. Hat mir Gottes Wort gesagt, Jan, hier musst du umdenken, noch mehr. Hab Respekt vor den Menschen. Und dazu möchte ich uns alle auffordern, dass wir Politiker ehren. Es gibt, Gott sei Dank, in vielen Parteien in Deutschland Menschen, die sich bewusst als Christen einbringen und dass wir auch diese Menschen bewusst in Gottes Gegenwart bringen, dass wir für sie beten. Und ich glaube, dass Gott auch ganz bewusst Menschen da hineinruft, vielleicht einen von uns, den Gott nicht auf die Kanzel ruft, sondern den Gott in die Politik ruft. Dass dort jemand Reich Gottes baut, dass jemand sich da die Frage stellt, ich trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Was bedeutet das denn praktisch für meine Stadt Oldenburg? Was bedeutet das denn für das Land Niedersachsen? Was bedeutet das für Deutschland? Wäre doch cool, wenn eines Tages ein Abgeordneter des Bundestages in unserer Gemeinde ist. Wäre doch genial und wir ihn praktisch segnen können. Fakt ist, dass in allen Parteien im Deutschen Bundestag bekennende Christen ihre Arbeit machen. Egal, ob es Andrea Nahles von der SPD ist, Volker Kauder, den ich mal persönlich kennenlernen durfte, ganz kurz, von der CDU, oder Frank Heinrich, ein bekennender Christ, der Heilsarmee-Offizier ist aus Chemnitz, Karin Göring-Eckardt bei den Grünen, unterschiedlichste Parteilager, alle bekennen sich zu Christus. Und dass wir diese Menschen segnen für ihre Arbeit. Oder für die Leute, die hier in Oldenburg im Bundestag sind. Dennis Rohde oder Stefan Albani, das sind die Abgeordneten für Oldenburg im Bundestag. Lass uns doch für die Männer beten in den nächsten Wochen. Die vertreten unsere Stadt dort. Und ich wünsche mir, dass wir als Christen nicht in das Politiker-Bashing mit einstimmen, sondern dass wir diese Männer segnen. In diesem Fall sind es Männer und die im Bundestag natürlich auch die Frauen, aber ich meinte jetzt die Oldenburger Abgeordneten. Es ist unsere Wahl, die wir dann am Ende treffen dürfen. Wie ich da schon sagte, mit dem Zitat von Shane Claiborne, eine Wahl ist Schadensbegrenzung. Wir dürfen dann am Ende aus einer kritischen, gesunden Distanz heraus eine Entscheidung treffen und sagen, dem gebe ich meine Stimme und dem nicht. Weil meine Hoffnung ist nicht in ein politisches System, sondern meine Hoffnung ist in den, der gesagt hat, gib Gott, was Gott gehört. Und da möchte ich jetzt zum Schluss kommen. Bitte, dass die Lobpreisband schon mal nach vorne kommt. Und möchte euch hineinnehmen in diesen Anspruch, den Gott hat, den Jesus da auch zum Ausdruck bringt. Gebt Gott, was Gott gehört. Gott hat sein Ebenbild dir geschenkt. Du bist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und die Frage ist, ob du Gott gehörst. Und wir wollen hier, wie wir das häufig machen, einen Raum schaffen, in dem du darauf antworten kannst, freiwillig, aus einer inneren Freiheit heraus, nicht weil du musst, sondern weil Gott dich einlädt zu sich, dass du ihm gehörst. Das ist möglich durch Jesus Christus, indem du sagst, Jesus, hier bin ich. Ich gebe dir mein Leben mit all den Ecken und Kanten, die vielleicht da sind. Mit dem Mist, mit dem, wo Sachen nicht gut gelaufen sind. Mit meiner Schuld. Mit diesem Gefühl, ich darf gar nicht zu Gott kommen. Ich bin nicht heilig genug. Doch darfst du. Weil wenn du in den Spiegel guckst, dann siehst du ein Angesicht und das ist ein Abbild Gottes. Und so lade ich euch ein, aufzustehen.